Er hat doch zum Anfang von dieser Predigt noch beten, dass der Geist zu jedem von uns reden darf. Heiliger Geist, ich danke dir, bist du da, bist du in jedem von uns präsent und anwesend. Und du bist der, der ja, das göttliche Wort inspiriert hat und du kannst heute Morgen mehr inspirieren. Und ich bete, dass du das machst, dass du mehr inspirierst, dass du aber auch jeden hier in diesem Gottesdienstsaal inspirierst. Ja, wir wollen von dir lernen, wir wollen durch dich umgerichtet werden heute am Morgen. Amen. Was würdest du sagen, was ist Gottesdienst? Tu doch kurz das zweite hoch oder das dritte schnell austauschen. Was ist Gottesdienst und wie würdest du das definieren? Dürf gerade. Was für Stimmen seid ihr gekommen? Können wir mal ein paar Gedanken hören?
Gemeinschaft.
Das ganze Leben. Hast du auch predigen? Ja. Sind noch Gedanken?
Zeit mit Gott verbringen.
Merci vielmals. Ich habe gedacht, ich stelle mal die Frage und mal schauen, wo die da so steht. Aber die sind auch schon weiter als ich, wie ich war. Keine Ahnung. Gottesdienst ist so oft das, was wir am gesunden Morgen als Setting wahrnehmen. Wir nennen das hier Gottesdienst. Und wir haben überlegt, ja, aber es heisst ja eigentlich Gott und Dienst. Und der Dienst an Gott ist nicht eine Stunde am sonntigen Morgen, sondern hat ja eigentlich fängt an, wenn du hier rausläufst und geht dich weiter, wenn du am nächsten Sonntag wieder hier reinläufst. Und wir haben gefragt, hey, aber woher kommt denn das, dass wir echt manchmal so in unserem Denken, oder auch ich in meinem Denken sehr lange das Gefühl hatte, ja, Gottesdienst ist echt das am Sonntagmorgen. Und vielleicht geht es dir gleich unbewusst ein bisschen weit noch so, dass du das manchmal auch hast, weil es ist echt tief in unserer Kultur drin. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir Menschen das tiefste so von Gegensätzen geprägt sind, oder unsere Welt ist von Gegensätzen geprägt. Schauen wir schon mal in die Natur raus. Wir haben Licht, wir haben Finsternis. Wir haben Himmel, wir haben Erde. Wir haben Mann und wir haben Frau. Wir haben Tag und Nacht, Arbeiten und Freizeit. Irgendwo, unser Leben findet in einem Spannungsfeld zwischen zwei Extremen statt. In sehr vielen Bereichen. Sogenannten Dualismus. Und das ist echt nicht per se schlecht. Ich glaube, Gott hat ganz am Anfang von der Schöpfung nämlich auch so einen Dualismus geschaffen. Er hat Gott hat die Welt gemacht und mit ihr zusammen den Mensch. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, wie er das eigentlich eingerichtet hat. Wir haben Schöpfer und wir haben Schöpfung. Wir haben eine Einheit zwischen diesen Zweien. Jetzt, letzten Sonntag hat der Andi in dieser Arbeitspredigt, wo wir drin sind, hat er über einen Sündenfall predigt. Also die Sünde, die ist reinkommen. Und ich glaube, dort ist etwas ganz Wichtiges passiert in diesen zwei Gegensätzen, die wir drin leben. Es ist nämlich nicht mehr länger Gott und der Mensch, die sich gegenüberstehen, sondern der Mensch steht sich selber gegenüber. Der Mensch hat gesagt, ich brauche den Gott nicht, der mir sagt, wer ich bin, der mir Identität und Wert und Bestimmung gibt, sondern ich mache das selber. Das ist eigentlich so der Kernpunkt vom Sündenfall. Der Mensch wendet sich von Gott ab und schiebt ihn als Schöpfer raus. Und der Mensch wird für sich selber zu Gott, und zwar sein Inneres. Also Gefühl, die Wahrnehmungen, die Gedanken, der Wille wird zu dem, was über das Äußere des Menschen, über den Körper bestimmt. Jetzt hockst du vielleicht da und denkst, ja, das ist jetzt sehr abstrakt und sehr abstrus. Ich glaube ja an Gott, und bin ein Mensch, ich habe ja den Dualismus. Aber Dann würde ich dir eine kurze Frage stellen. Was sagst du zu der Aussage, wahre Schönheit kommt von innen? Würdest du sagen, das stimmt? Wenn du das bejahst, denkst du in diesem Muster hier. Wir sagen, der wahre Wert, der wahre Schönheit des Menschen liegt in ihm drinnen und nicht in seinem Körper. Dem würde, glaube ich, die Bibel, so wie ich sie verstehe, widersprechen, weil sie sieht das zusammen. In ähnlicher Art und Weise hat der Benni in seiner zweiten Predigt über die Arbeitsreihe von Beruf und Berufung geredet. Berufung würden wir alle zusammen tendenziell hier etwas Internes machen. Das hat mit dir zu sein, mit deinem Wert, mit deiner Identität, mit dem, wer du bist. Und Beruf ist etwas, was du äußerlich machst mit deinem Körper. Du gehst arbeiten. Und der Benni hat dir doch gesagt, das ist eigentlich nicht die Idee. Eigentlich wäre die Idee, dass deine Berufung und dein Beruf zusammengehört. Wie auch immer dass das aussieht. Also wir sehen, irgendwo sind auch wir, auch Christen, die Gott an oberster Stelle haben und uns als Geschöpf anerkennen. Irgendwo sind wir gleich geprägt von dem Denken. Es gibt Sachen, die innen sind, die geistlicher sind als Sachen, die äußerlich sind. Und vielleicht läutet es da bei dir auch ein bisschen. Ja, Bibel lesen, beten, Worship, in Gottesdienst gehen, für jemand anderes da sein. Das ist doch alles eher geistliche Sachen. Während kochen, putzen, schlafen, aufs WC gehen und zu den Kindern schauen, halt einfach so ist. Wir sind heute in der vierten Predigt von dieser Serie über die Arbeit und das Thema ist, alles ist geistlich. Und ich glaube, das fordert uns ein bisschen raus, weil irgendwo, ich habe mich sehr ertappt gefühlt in diesem Denken, immer wieder. Je mehr, dass ich mir Gedanken darüber mache, merke ich, wie ich auch in diesem Muster drin denke. Und die Frage ist ja vielleicht, was sagt die Bibel dazu? Wie sollen wir mit dem umgehen? Und ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, über welche Stelle ich mit euch reden will. Und ich habe mich entschieden dazu, dass wir den ganzen Kolosserbrief miteinander anschauen. Wie lange habt ihr Zeit? Nein, sage ich. Mir ist aufgefallen beim Vorbereiten, dass wenn ich einfach eine Stelle aus dem Kolosserbrief rausnehme, dass das einfach zu kurz gegriffen ist. Weil der Brief hat genau das Thema zu seiner Absicht. Das ist der Kern oder ein Teil von diesem Brief. Die Auseinandersetzung mit einer Überbetonung von innen oder einer Überbetonung von außen und nicht einer Sicht von einer Gesamtheit. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du deine Bibel dabei hast, nimm sie doch vor und schlage sie auf. Ich persönlich finde es sowieso immer am ansprechendsten, in der eigenen Bibel mitzulesen, weil du kannst rund um das, was ich oder jemand anderes hier oben erzählt, ein bisschen lesen und schauen, ob das stimmt im Kontext, ob du da mitkommst. Und es hilft manchmal, um ein bisschen besser im Gedankengang zu folgen. Darum machen wir das heute Morgen mal zusammen. Ich habe hier den Kolosserbrief aufgezeichnet. Genau. Also so ungefähr natürlich. Und vielleicht kurz, bevor wir ins Thema hineingehen, zwei, drei Sachen zum allgemeinen Umgang mit einem Brief. Ich finde Briefe im Neuen Testament etwas sehr Ansprechendes. Es fühlt sich immer an, als würde jemand direkt mit mir reden, so eine Antwort auf meine Fragen, als wäre es wirklich an mich gerichtet. Aber das ist oftmals ein bisschen ein Trugschluss. Weil du bist nicht die erste Person, die Paulus daran denkt, und er hat diesen Brief geschrieben. Tut mir leid, falls ich dir jetzt deine Weltsicht zerstöre, aber du bist nicht in erster Linie gemeint mit dem Kolosserbrief. Logisch geht er auch an dich, weil er ist in unserem Wort Gottes drin. Aber der Paulus, als er diesen Brief geschrieben hat, hat ganz eine spezifische Gruppe von Menschen vor Augen gehabt. In ganz einer spezifischen Region, nämlich Kolossea. Vielleicht kannst du dir die Karte heute zeigen. Wenn sie kommt, könnt ihr sie anschauen und sonst ist auch gut. Und die Leute hatten eine gewisse Situation und Herausforderungen, gehabt, die Paulus also schreibt. Jetzt, das Problem ist, bei diesem Brief, wir haben ja nur eine Seite von der Kommunikation. Wer von euch hat, vielleicht als Kind oder wenn man im Zug unterwegs ist, schon mal jemandem zugelassen beim Telefonieren? Und dann hockst du da und denkst, was hat er auf dieser Seite echt gesagt? Und dann bist du so mit dir selber am Rätseln. Und wie könnte der Satz laut gewesen sein? Oder wie ist echt die Stimme von diesem? Wie ist echt das Gespräch emotional und so? Und genau diese Challenge hast du, wenn du einen Brief lesest im Neuen Testament. Es ist einseitige Kommunikation, als würdest du an einem Telefongespräch zuhören. Und ich glaube, das probieren wir jetzt einmal, diesem Telefongespräch von den Kolosser zuzuhören. Und ich habe für die Predigt den Kolosserbrief in 3 Teile eingeteilt. Das ist der erste Teil. Oben dran stehen immer Kapitel und Vers. Und ich habe extra Kapitel 2 ein bisschen vorgenommen, weil wir eben einem Telefongespräch zuhören. Und im Kapitel 2 findet man etwas von dem, was auf der anderen Seite abgegangen sein könnte. Echt, um dich ein bisschen besser zu orientieren. Das ist so ein bisschen Absicht und Grundlage vom Brief. Das ist das Zentrum, auf den Paulus darauf bezieht. Und das ist die Auswirkung. Aber jetzt gehen wir mal durch. Vers 1. Es schreiben Paulus, der nach dem Willen Gottes ein Apostel von Christus Jesus ist, und der Bruder Timotheus an die heiligen und treuen Geschwister in Kolossea, die mit Christus verbunden sind. Da haben wir es, der Paulus mit seinem Kollegen Timotheus, sie zusammen den Brief geschrieben für die Kolosser. Wenn wir ein paar Verse weitergehen, dann geht Paulus dort so ein bisschen auf, was er gehört hat von dieser Gemeinde, wie sie unterwegs waren. Er sagt, dass er für sie betet. Und dann im Vers 7 sagt er, gelernt habt ihr das alles, also alles, was ihr glaubt, alles, was ihr drinnen lebt, nicht von mir, sondern von Epaphras, der ein lieber Mitarbeiter ist. Eine weitere Info über die Gemeinde, sie ist nicht von Paulus gegründet worden. Also wir haben hier einen Brief, wo der Paulus schreibt an Christen, wo er von ihnen gehört hat und die ihm am Herzen liegen, die aber nicht von ihm sind Christen geworden. Also das sind Leute, die sonst zum Glauben kommen. Jetzt in den Versen, vom Vers 9 an, sagt er wieder, dass er für sie betet. Und ich werde Vers 10 kurz vorlesen. Weil dort geht es eigentlich um unser Predigtthema. Denn ihr sollt den Herrn mit eurem Leben ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. So werdet ihr ein fruchtbringendes Leben führen, das an guten Werken reich ist und Gott immer besser kennenlernen. Und vielleicht merkst du jetzt, warum ich diesen Brief ausgewählt habe. Weil das Ziel ist von diesem Brief, das Ziel von diesem Brief ist, dass Kolosser ein Leben zur Ehre von Gott führen. Und zwar ihr ganzes Leben. Und das Thema zieht sich durch den ganzen Brief durch. Das kommt immer mal wieder vor. Darum habe ich gefunden, das ist ein guter Punkt, das mal dort aufzuschreiben. Das Ziel von Paulus, Leben zu der Ehre von Gott. Jetzt springen wir ein bisschen hinterher ins zweite Kapitel, ab den Versen 8. Dort nimmt nämlich der Paulus den Kampf auf, wo die Leute drinnen gestanden sind. Das, was sie herausgefordert hat. Lasst euch nicht durch spekulative Weltanschauungen und andere hochtrabenden Unsinn einfangen. So etwas kommt nicht von Christus, sondern beruht nur auf menschlichen Überlieferungen und entspringt der Art und Weise dieser Welt. Paulus sagt, die hier, hat etwas vergessen aufzuschreiben, die obere Sicht, das Himmlische überbetonen, das ist ein Problem. Leute, die sich auf das Himmlische berufen und das mega überbetonen. Sagt, hey, lasst euch von denen nicht verwirren, die einen mega Fokus auf das Innere, auf das Oben, auf das Außerhalb von uns richten, sondern bleibt bei Christus. Im Vers 11 bezieht er sich näher ein bisschen mehr auf die irdische Sache. Scheinbar hat es in dieser Gemeinde in diesem Fall zwei Lager von Leuten gegeben. Die einen, die mega das Innere, Obere betonen, und andere, die eher das Irdische betonen. Und das schreibt er jetzt. Und weil ihr ihm, also Christus, gehört, seid ihr beschnitten, aber nicht durch einen äußeren Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und besteht im Ablegen eurer alten Natur. In der Taufe wurdet ihr mit ihm begraben und mit ihm zu neuem Leben erweckt. Also Leute, die die Beschneidung betonen und sagen, hey, du musst doch äußerlich wie ein Jude werden, du musst die äußeren Gesetze einhalten, du musst äußerlich etwas erfüllen, damit du zu Christus gehört, sagt er, Freunde, ihr betont das Irdische viel zu fest. Es geht nicht ums Äußere, es geht auch ums Innere. In diesem ganzen Abschnitt nimmt er das dann noch zweimal auf Und da kommt zum Beispiel, ich lese das gerade vor, Vers 20. Wenn ihr zusammen mit Christus den Vorschriften und Regeln dieser Welt abgestorben seid, weshalb tut ihr dann so, als würdet ihr noch unter der Herrschaft von ihnen leben? Ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nicht essen und das darfst du nicht einmal berühren. Also äußere Regeln, ihr sagt, hey, hör auf so Zeug. Solche Regeln sind nichts als menschliche Vorschriften für Dinge, die doch nur dazu da sind, um von uns benutzt und verbraucht zu werden. Es sieht zwar so aus, als ob solche eigenwilligen Gottesdienste, Demutsübungen und Misshandlungen des Körpers Zeichen besonderer Weisheit seien, aber in Wirklichkeit haben sie keinen Wert, sondern befriedigen nur das menschliche Geltungsbedürfnis. Der ganze Abschnitt 2,8 bis 23 geht der Paulus auf genau das ein. Leute, die entweder innen und so das Geistliche betonen, sagen, das ist geistlich, das ist nicht geistlich. Und andere sagen, hey, du musst einfach äußerlich das richtig machen, du musst korchen, du musst Gebote einhalten, du musst die Bibel beschneiden, du musst an den richtigen Tag Sonntag machen und so weiter und so fort. Jetzt, die Frage ist natürlich, wie antwortet der Paulus auf genau das? Was gibt er ihnen denn für eine Hilfe? Wie sollen sie mit dem denn umgehen? Oder was ist denn seine Antwort? Ich finde es faszinierend, der Paulus kommt zum Kreuz. Er stellt Jesus ins Zentrum und sagt, daran orientieren wir uns. Und ich möchte euch Kolosser 1, 15 bis 20 vorlesen. Der eine oder der andere kennt das vielleicht, das ist ein bekannter Christus-Hymnus. Lass doch den mal auf dich wirken. Er, also Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der weit über allem Geschaffenen steht. Denn in ihm wurde alles geschaffen, im Himmel und auf Erden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich in ihm. Vor allem war er da und alles hat in ihm Bestand. Er ist der Kopf des ganzen Körpers, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er überall und in allem der Erste sei. Denn mit ganzer Fülle wollte Gott in ihm wohnen und hat durch ihn alles mit sich versöhnt. So hatte durch ihn und sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gemacht, es sei auf der Erde oder im Himmel. Was der Paulus mit diesem Hymnus eigentlich macht, ist, er sagt, Freunde, alles kommt von Christus aus. Er ist der, der am Anfang der Schöpfung steht. Er ist schon in Ewigkeit. Ohne ihn würde es nichts geben. Alles, was ist, kommt aus ihm raus, besteht in ihm und hat sein Ziel in ihm. Und was er dann sagt, er sagt, in Christus ist die ganze Fülle von Gott Mensch geworden. Und ihr seht ja hier auch die Linie gezeichnet. Der Paulus sagt eigentlich, dass Jesus die Trennung aufhebt. Oder überbrückt, vielleicht besser gesagt. Einer der berühmten Kirchenväter, der Athanasius, hat einmal gesagt, in Christus wurde Gott Mensch, damit der Mensch Gott werden kann. Also, was er damit eigentlich meint, ist, er sagt, in Jesus ist Gott Mensch geworden. Das höchste himmlische und überirdische Wesen wird irdisch, wird greifbar, wird fassbar, damit wir als irdische Menschen Zugang haben zum Himmlischen. Damit wir eine Verbindung haben mit Gott. Und der Paulus sagt, hey, das ist das Zentrum. Ihr dürft nicht trennen zwischen himmlisch und irdisch. Und wer ein oder das andere über- oder unter betont, der liegt falsch. Weil Gott selber als höchstes geistliches Wesen macht sich eins mit dem Geschaffenen. Bringt es zusammen. Und das ist eigentlich sein Zentrum. Von dem aus geht die ganze Argumentation im Brief. Er kommt immer wieder zu dem Gedicht über Jesus zurück, nimmt einzelne Verse auf und beleuchtet die ein bisschen. Und so sagt er zum Beispiel im 2,6, lebt nun auch so mit Christus, wie ihr ihn als Herrn angenommen habt. Seid in ihm verwurzelt und auf ihn gegründet. Steht fest in dem Glauben, der euch gelehrt worden ist, und seid immer voller Dankbarkeit. Also er sagt, hey, schaut, die Probleme, die Herausforderungen, die ihr habt, von Leuten, die etwas über- oder unterbetonen, lasst euch nicht verwirren von dem. Schaut auf Jesus und darauf, wie er das Himmlische und das Irdische verbindet und macht das zur Grundlage von eurem Leben. Und um das geht es in den letzten 2 Kapiteln. Paulus schreibt, Kapitel 3, Vers 1, wenn ihr nun zusammen mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz nach oben aus, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz neben Gott. Seid auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische. Hä? Habe ich vorhin nicht das Gegenteil gesagt, dass wir das zusammendenken sollen? Paulus, was machst du hier? Du sagst, man soll aufs Himmlische schauen. Himmeli, uiuiui. Egal. Ich muss mal jemanden anstellen, der für mich Tafeln beschriftet, das wäre, glaube ich, besser. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Der Paulus sagt hier, schaut auf das Himmlische. Und vorher sagt er, hä, aber Christus verbindet das, wie soll jetzt das gehen? Und ich glaube, der Paulus meint hier nicht, dass es ihm egal ist, sondern er stellt eine Priorität. Er sagt, euer Fokus so im Himmlischen sein, von dort, wo Christus kommt, bei Gott. Der Fokus ist auf dem Geistlichen. Aber, Vers 5 steht dann Konsequenz daraus heraus. Darum tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört, ab. Sexuelle Unmoral und so weiter und so fort. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen, denn ihr habt den alten Menschen abgelegt mit seinen Gewohnheiten und ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. So entspricht ihr immer mehr dem Bild, das der Schöpfer schon in euch sieht. Das ist Vers 10. Paulus sagt, richte Fokus auf das Himmlische, auf Jesus. Und vergiss nicht, das Irdische anzupassen an dem, was du siehst. Also er sagt, Fokus oben, aber das muss sich zeigen in deinem physischen Leben. Das muss sich zeigen in dem, wie du mit Menschen umgehst. Das muss sich zeigen in dem, wie du dein Leben lebst. So ist es am Ziel vorbeigeschossen. Und dann kommt er im Vers 16 und sagt, gebt dem Wort des Christus viel Raum in euch und lasst es so seinen ganzen Reichtum entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr mit Gottes Gnade beschenkt seid, singt Gott aus vollem Herzen Psalme, Lobgesänge und geistliche Lieder. Überhaupt alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun und durch ihn Gott dem Vater danken. Also was er sagt ist, wenn du so lebst, dann wird dein Leben zu einem Worship, zu einem Lobpreis. Dann ist es das, was er eigentlich als Absicht hat, dann ist dein ganzes Leben Lobpreis an Gott. Lobpreis ist nicht das, wenn wir hier 3-4 Lieder singen zusammen. Das ist es auch. Aber das wäre viel, viel zu kurz gegriffen. Für Paulus bedeutet Lobpreis, wenn du dein ganzes Leben nach Christus ausrichtest und dein ganzes Leben ihn widerspiegelt. Und darum würde ich sagen, ist der Predigtitel von heute, alles ist geistlich. Lieder singen, Bibel lesen, stille Zeit, beten. Aber auch, wenn du morgen und morgen wieder in der Bude stehst und gehst knütteln, das ist genauso geistlich. Weil dein Leben man nicht trennen kann, sondern das gehört zusammen. Es war jetzt vielleicht ein bisschen viel auf das Mal, aber ich habe es ein bisschen auch absichtlich gemacht, weil ich möchte dich ermutigen, mal mit dem im Hinterkopf den Kolosserbrief durchzulesen. Als ich das wie angefangen habe, beim Vorbereiten, ist mir selber der Brief viel, viel mehr aufgegangen. Und ich möchte wirklich ermutigen, in der nächsten Woche vielleicht das mal durchzulesen, mit diesen Gedanken im Hinterkopf und mal schauen, ob vielleicht eine oder die andere Stelle ein bisschen besser verstehst als bis jetzt. Jetzt möchte ich es aber nicht lassen, dir noch eine Frage zu stellen, und zwar, wie verstehst und denkst du das Leben? Ist dein Leben, siehst du das als eine Einheit, die auf Christus ausgerichtet ist, von ihm geprägt wird und dadurch einen Unterschied macht in deinem Umfeld? Warum gehst du arbeiten? Gehst du arbeiten, für Geld zu verdienen? Für Wohlstand zu erreichen? Gehst du arbeiten für Sicherheit? Oder vielleicht einfach, dass du nicht den Tag lang langweilig ist? Wie wäre es denn, wenn du deine Arbeit würdest als einen Teil des Worship sehen? Etwas, was du zur Ehre von Gott machst. Genau gleich, wie du in den Gottesdienst kommst und die Bibel lesest. Wie sieht es aus, wenn du zu den Kindern schaust, Haushalt machst? Warum machst du das? Machst du es vielleicht einfach, weil man jetzt halt die Kinder hat und einer muss zum Haushalt schauen? Ist halt so. Ich habe den Kürzer gezogen. Oder siehst du das als eine Möglichkeit, um Jüngerschaft in einer Reinkultur zu leben? Deine Kinder kannst du von Grund auf prägen, mitnehmen und ihnen mitgeben, was es bedeutet, auf Christus ausgerichtet zu leben. Das ist eine unheimliche Chance, die du hast. Die Frage ist, was du siehst. Wie sieht es aus mit deiner stillen Zeit? Ist das für dich eine Gewohnheit? Etwas, was man machen muss? Eine Pflicht zum Abhaken? Ist es aber vielleicht auch einfach der Moment vom Tag, wo du Gott so tief erlebst und dein Ein und Alles ist, dann möchte ich dir die Frage stellen, könnte es sein, dass deine stille Zeit vielleicht einfach zum Fokus ausrichten ist, aber Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, für den ganzen Tag gedacht wäre? Und wie könntest du vielleicht deine stille Zeit so gestalten, dass sie dein ganzes Leben anfängt zu prägen? Und zu guter Letzt vielleicht noch die Kirche. Warum kommst du in die Kirche? Kommst du in die Kirche wegen deiner Geschwister? Wegen dem gratis Kaffee und der Zöpfe? Kommst du vielleicht in die Kirche, weil dir der Worship gefällt? Oder weil dir nicht gefällt? Oder wie auch immer. Warum kommst du hierher? Ist der Sonntagmorgen für dich der Booster für einen Gottesdienst? Und ich möchte dich mit dem echt challengen. Lassen wir doch uns gemeinsam den Gottesdienst nicht als ich gehe konsumieren und mich füllen, sondern wir sehen es als den Boost für unser Leben mit Gott, für einen Gottesdienst. Und mit dem möchte ich dich herausfordern. Komm, reflektier du dein eigenes Leben, reflektier du deine Gewohnheiten, deine Art und Weise, wie du über das Leben denkst, über Gott denkst und wie dass das vielleicht noch ein bisschen mehr zusammenkommen zu einer Einheit, damit dein ganzes Leben geistlich ist. Ich werde zum Schluss noch beten und die Band darf gerne aufkommen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du eben nicht einfach nur ein Geist bist. Dass du nicht einfach nur ein unsichtbarer, ungreifbarer und weit abferner Gott bist. Sondern du hast dich entschieden dazu, Mensch zu werden. Du hast dich entschieden dazu, so konkret zu werden, wie es nur geht für uns Menschen, indem du selber einer wirst. Ich danke dir dafür, dass du dir nicht schade bist. Und ich wünsche mir, dass auch wir uns nicht schade sind. Ich bitte dir, Vater, dass du meine Perspektive auf mein Leben einfach neu veränderst. Ich will mein Leben als eine Einheit sehen, eine Einheit prägt von dir, von deiner Wahrheit, von deiner Liebe und von deiner Perspektive, die Veränderung bewirkt jeder Sekunde von meinem Leben. Und ich bete das für jeden Einzelnen hier. Du weißt, wo wir herkommen, du weißt, wo wir stehen und du weißt, wo wir hergehen. Unsere Leben stehen in deinen Hängen. Und ich bete, dass du jedem Einzelnen jetzt einfach den Finger auf das legst, was dran ist. Vielleicht zum Verändern, vielleicht aber auch zum Beibehalten. Und ich bitte den Heiligen Geist, dass du jedem Einzelnen eine Perspektive über das eigene Leben gibst, wie sie von dir her kommen kann. Zeig uns, wie du uns siehst. Zeig du mir, wie du mein Leben siehst. Was für einen Wert du dem gibst, dem Alltag, wenn es so langweilig und eintönig ist. Du hast das so wollen und so geschaffen. Und du gibst dem einen unheimlichen Wert. Und ich bete, dass wir das heute Morgen echt erkennen dürfen, was du siehst. Amen.